gerade im Hinblick auf die Predigt nachher, habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wahrscheinlich schon, Deutschland gilt international als eines der sichersten Länder und belegt im Global Peace Index 2024 Platz Nummer 15 von 163. Also man kann sagen, Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr sicher. Aber das ist eine objektive Sicherheit. Das sind Statistiken, die halt anhand von verschiedenen Parametern ausgelesen wurden. Aber dann gibt es darüber hinaus noch eine subjektive Sicherheit. Es ist eher so ein Sicherheitsempfinden, wobei jedem von uns anders aussehen kann. Ich weiß, wie es bei mir ist, ich weiß aber nicht, wie es bei euch ist. Und dann gab es eine Umfrage, also eine Sicherheitsstudie von 2025. Und da habe ich euch mal drei Diagramme, drei Umfrageergebnisse rausgesucht. Auf die Frage hin, wie stark oder schwach ist Ihr persönliches Sicherheitsempfinden ausgeprägt, haben 77% der Befragten, also ihr seht, es wurden ca. 4000 Leute befragt, haben es dann als stark kategorisiert. Also wir Deutschen, wir wollen in Sicherheit leben. Dann hat man das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis noch pro Haushaltsnettoeinkommen-Kategorie unterteilt. Und was interessant ist, die Leute, die viel haben, haben noch ein höheres Sicherheitsbedürfnis als die Leute, die eher weniger haben. Gesellschaftliche Spannungen oder Protestbewegungen, zum Beispiel radikale Gruppen, Extremismus, politische Polarisierung, bei ihnen zu einem gesteigerten Bedürfnis nach Schutz oder Sicherheitslösungen. Und dann kann man in Summe sagen, dass über die Hälfte sich da stark von beeinflussen. Und wenn man jetzt mal so die Ergebnisse sieht, dann habe ich mich halt dann schon gefragt, okay, wie ist es denn bei mir? Ja, ich empfinde es absolut als Privileg, dass wir in Deutschland uns sicher fühlen können, dass wir Ordnungsstrukturen haben, wie zum Beispiel Polizei, Justiz, einen Großteil auch wirklich für Sicherheit einstehen und dass es ein geschätztes Gut ist, was vielleicht auch für viele als normal gilt, aber das in anderen Ländern ganz anders sein kann, sei es Themen wie Korruption, wie Machthaber, die ihre Macht ausnutzen und sie nicht für das Allgemeinwohl einsetzen. Und wäre mal interessant zu wissen, wie die Studie oder diese Fragen bei den Menschen dort vor Ort aussehen würde. Weil es ja eben subjektiv ist. In der Predigt soll es unter anderem darum gehen, dass wir dazu herausgefordert sind, in Nachfolgen Jesu Sicherheit aufzugeben und ihm allein zu vertrauen und uns da voll und ganz auch auf ihn einzulassen, mutig sind. Und wir als Deutsche, die vielleicht ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben, mag es vielleicht auch ein bisschen beängstigend wirken. Wenn man einfach sagt, ja, lieber finanziell abgesichert sein möchte, aber dann sagt auch, man gibt zum Beispiel Finanzen auf, um eben an Jesu Reich zu bauen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele in der Hinsicht. Ich bin mal gespannt, was Johannes nachher in der Predigt dazu zu sagen hat, was es zum Thema Sicherheiten in der Nachfolge Jesu, was da eins so alles erwarten mag vielleicht. Ich bin gespannt. Aber ihr könnt ja mal selber über euch nachdenken, wie ihr zu dem Thema steht. Auf jeden Fall interessant, sich das mal bewusst zu machen. Zur Predigt singen wir jetzt noch ein Lied, und zwar Zurück zu dir.
Guten Morgen auch von mir. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem Predigttext, der in der Landeskirche für heute angedacht ist. Der steht im Hebräer 13, 10 bis 14. Und das möchte ich jetzt mal ganz beginnen zu der Predigt einmal vorlesen. Wir haben einen Opferaltar, vor dem diejenigen nichts essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum getragen wird, wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich weiß nicht, was deine erste Reaktion ist bei so einem Text, aber ich kann mir denken, da sind viele für uns fremde Elemente drin. Opferaltar, Tiere, Stiftshütte, Hohenpriester. Da ist eine Welt für uns, die uns ganz schön fremd ist. Und das hat auch damit zu tun, dass der Hebräerbrief damals vor allem an Judenchristen gerichtet war, also Juden, die zu Christen wurden, aber die halt als Juden aufgewachsen sind und deswegen sehr arg mit dem Alten Testament aufgewachsen sind. Die kannten sich also gut dort aus und deswegen wurde im Hebräerbrief immer wieder auf das Alte Testament Bezug genommen. So auch in unserem Text heute. Meine Predigt heute hat in groben zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich etwas eingehen auf die Bezüge zum Alten Testament, dass das ganze Thema für uns etwas greifbarer wird und verständlicher wird. Und im zweiten Teil soll es dann um dieses Hinausgehen gehen. Fangen wir also an. Wir haben ganz am Anfang von deinem Opferaltar gelesen, wie er damals in der Stiftshütte stand. Auf diesem Altar, lesen wir auch, wurden Tiere geopfert. Es geht also um einen Brandopferaltar. Das war in der Stiftshütte der Altar, auf dem die Opfer gebracht wurden. Und damit sind wir inmitten der alttestamentlichen Opferpraxis. Der Schreiber vom Hebräerbrief geht darauf ein, weil er in diesem Opfer ein Zeichen hin auf Jesus Christus sieht. Dabei bezieht er sich auf die Praxis vom großen Versöhnungstag, ein besonderes Fest, das einmal im Jahr stattfand. Ich möchte dazu ein paar Verse vorlesen. Aus 3. Mose 16, die Verse 11 bis 16 und dann nochmal Vers 27. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und er wirke Sühnung für sich und sein Haus. Und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll Wohlriechenden den zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinein hinter den Vorhang. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerkes den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er so vor dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang, und er soll mit diesem Blut tun, was er mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und dann Vers 27. Den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Wir haben also diesen Versöhnungstag, wo es diesen Ziegenbock und den Stier gibt, deren Blut in das Allerheiligste kam. Das Allerheiligste war der Ort, wo in der Stiftshütte die Bundeslade stand. Und die Bundeslade galt damals als der Ort der Anwesenheit Gottes. Der Ort, wo Gott sich offenbarte. Deswegen das Allerheiligste. Da, wo niemand einfach so hingehen durfte. Aber durch das Opfer von diesem Bock und dem Stier wurde symbolisch für den Priester und für das ganze Volk ihre Schuld bezahlt. Nur an diesem einen Tag im Jahr, mit dem Blut zum Besprengen, durfte der Hohepriester in das Allerheiligste vor Gott kommen. Während des Restes des Jahres durfte niemand in das Allerheiligste. Wer das tat, dem drohte der Tod. So ging es zum Beispiel Aarons Söhnen. Von ihnen wird in 3. Mose 10, 1 bis 2 berichtet. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar von dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie sterben vor dem Herrn. Was bei dem großen Versöhnungstag stattfand, war also immer etwas ganz Besonderes. Diese beiden Sündopfer, Bock und Stier, die bewirkten etwas Einzigartiges. Erstens bezahlten sie mit ihrem Blut für alle Verfehlungen des Volkes, beziehungsweise nahmen sie auf sich. Und zweitens machten sie es möglich, dass der Hohepriester als Vertreter Israels in das Allerheiligste vor Gott kommen durfte. Das konnte kein anderes Opfer bewirken. Alle anderen Opfer, die wurden teilweise oder ganz auf dem Brandopferaltar verbrannt. Von allen anderen Opfern stand den Priestern immer ein Teil zu. Das war sozusagen ihr Grundeinkommen. Aber die Sündopfer vom großen Versöhnungstag, die wurden, wie wir gerade gelesen haben, außerhalb des Lagers gebracht und dort ganz verbrannt. Das macht diese Opfer also ganz besonders. Diese zwei Punkte, dass die Opfer ganz verbrannt wurden und dass sie außerhalb des Lagers geschafft wurden, das unterscheidet diese Sündopfer von allen anderen. Beide Punkte enthalten Bedeutungen, die uns heute nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Zum einen das außerhalb des Lagers sein. Wir Menschen, wir denken ja gar nicht in Schubladen. Wir teilen uns gerne Dinge ein. Was wir erleben, wem wir begegnen, das ordnen wir ein. Zum Beispiel, da ist wahrscheinlich die Schublade, der Person vertraue ich, die Person wirkt sympathisch, die Person wirkt unsympathisch. Und dieses Einordnen ist typisch menschlich. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Die hilft uns, mit anderen Menschen umzugehen, wie wir reagieren sollen, wenn wir jemanden treffen, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Das gibt uns einfach eine Ordnung und einen Halt. Und so war es auch bei den Israeliten. Die haben zum Beispiel auch unterschieden innerhalb des Lagers und außerhalb des Lagers. Innerhalb des Lagers fanden die ganzen schönen Sachen statt. Der Gottesdienst, das Essen, die Feiern. Und außerhalb fand das eher weniger Schöne statt. Da war der Tod, da kamen die Toten hin. Da mussten die Aussätzigen hin, da mussten die Schwerkranken hin und da war auch der Gang zum Klo. Also die ganzen unschönen Dinge waren draußen, alles andere drinnen. Wenn also diese Sündopfer außerhalb des Lagers gebracht wurden, dann hieß das, die waren unerwünscht, die waren unschön. Die wollte man nicht bei sich haben. Die hatten mit etwas zu tun, was man weit weg von sich haben möchte. Mit Tod, mit Unreinheit, mit Schuld. Deswegen mussten sie raus. Man wollte mit ihnen nichts mehr zu tun haben, sie gar nicht mehr sehen. Etwas außerhalb des Lagers zu bringen, hatte also damals eine sehr starke Aussage. Da steckte eine Bedeutung dahinter. Und dann haben wir dieses Ganz verbrennen. In der Bibel ist Feuer immer auch ein Zeichen von Gottes Zorn. In Hesekiel 22, 31a lesen wir zum Beispiel: Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf. Dass die Opfer auf dem Altar vor der Hütte immer verbrannt wurden, das hatte immer auch teilweise damit zu tun, dass da symbolisch diese Opfer von Gottes Zorn getroffen wurden. Bei dem Opfer ging es ja darum, dass ein Tier stellvertretend für die Person, die das Opfer brachte, starb. Und diesem stellvertretenden Opfer traf Gottes Zorn über die begangene Sünde. Während die meisten Opfer immer nur teilweise verbrannt wurden, wurden die Sündopfer ganz verbrannt. Das können wir auch so verstehen. Hier wurde Gottes Ablehnung der Sünde ganz besonders stark ausgedrückt. Ich glaube, uns geht es allen so, dass diese ganze Thematik mit dem Opferdienst, mit dem Altar, mit dem Schlachten von Tieren, mit dem Besprengen mit Blut ein zutiefst fremdes und auch unangenehmes Thema ist. Mir persönlich hat ein Zitat von dem Theologen Mike Chance geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch mitgebracht habe. Nein, das habe ich nicht mitgebracht. Der schreibt: Das, was im Vorhof und in Stiftshütte geschah, war keinesfalls angenehm. Dort wurden unschuldige Tiere geschlachtet und unschuldiges Blut vergossen. Nach Gottes Willen sollte das kein schöner Anblick sein, denn er wollte die Hässlichkeit der Sünde und den hohen Preis, der zu ihrer Sühnung bezahlt worden muss, sichtbar machen. Sünde hat einen hohen Preis. Soweit die Worte von Mike Chance. Wenn wir das so verstehen, dann war dieser ganze Opferdienst ein Weg, den Israeliten damals zu vermitteln, dass Gott heilig ist. Und dass sie das eben nicht sind, dass sie nicht einfach so vor Gott kommen können, weil da etwas ist, was sie trennt von ihm. Dieses ganze Opfersystem war ein Vorzeichen hin auf Jesu Tod am Kreuz. Und das wird sehr deutlich daran, dass nach dem Opfer Jesu am Kreuz keine Tieropfer mehr nötig waren. Danach brauchte es keine Brandopfer oder großen Versöhnungstag mehr. Das hat alles Jesus erledigt. Der Tempelvorhang, der das Allerheiligste trennte von den Israeliten, der riss in zwei, als Jesus starb. Und damit wurde diese Trennung aufgehoben. Jeder konnte ungehindert in das Allerheiligste gehen. Jeder konnte ungehindert vor Gottes Anwesenheit kommen, weil Gott den Weg frei gemacht hat. Aber um das eben zu verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste, warum das so wichtig ist für uns, dafür müssen wir uns immer mal wieder mit diesem Opferwesen beschäftigen. Das ist wie das Innere einer Motorhaube. Da ist es ölig, es stinkt, es ist heiß, es ist kein Ort, wo man sich gerne aufhält. Aber um das Auto wieder zum Laufen zu bringen, muss man sich damit beschäftigen. und wenn das Auto repariert ist, kann es weiterfahren. So ähnlich geht es uns, wenn wir uns mit dieser ganzen Opferthematik beschäftigen. Es ist nicht angenehm, es ist nicht schön, aber es hilft uns, Gott besser zu verstehen. Zu verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste und warum das selbst für uns heute noch Auswirkungen hat. So, damit haben wir uns also jetzt eingehend mit dem großen Versöhnungstag beschäftigt. Auf den bezieht sich ja unser Text. Aber warum ist dieses Opfer so wichtig? Weil es eben ein Bild hin auf Jesus ist. Und das in dreifacher Hinsicht. Erstens ist Jesus ein einzigartiges und einmaliges Opfer, so wie das Sündopfer vom Versöhnungstag. Aber eben nicht nur für das eine Jahr, sondern für die Ewigkeit, für immer und ewig. Zweitens, so wie der Hohepriester durch das Blut des Opfers in das Allerheiligste vor Gott kommen durfte, versöhnte Jesus mit Gott und stellt die Gemeinschaft mit uns Menschen wieder her, dass wir mit Gott leben dürfen heute. Und drittens, so wie das Sündopfer außerhalb des Lagers gebracht wurde, wurde Jesus auch außerhalb Jerusalems gebracht, auf diesen Hügel Golgatha. Das ist der erste Teil. Wir haben uns jetzt beschäftigt, warum Jesus am Kreuz starb und warum und was dieses ganze Opferwesen mit seinem Tod da zu tun hat. Und das führt uns zum zweiten Teil. Denn jetzt lesen wir auf einmal von dem Autor des Hebräerbriefes: Lasst uns also auch hinausgehen und Schmach oder Ablehnung ertragen. Aber warum? Wozu? Jesus hat doch schon alles gemacht. Warum hinausgehen? Was wir hier lesen heißt: Folge Jesus nach, auch wenn du rausgehst, auch wenn das Ablehnung mit sich bringen wird. Es wird manchmal gar nicht anders gehen, als rauszugehen, wenn du dich zu Jesus Christus bekennst. In der damaligen Kultur hieß Stadt bzw. Lager, dass man dazugehörte. Hier spielte sich das Leben ab. Hier hatte man seine Familie, hier hatte man seine Freunde, hier lief der Alltag. Hier erlebte man Sicherheit und Zugehörigkeit, eine Heimat. Aus der Stadt herauszugehen, war deswegen nicht ein kleiner Spaziergang zur Abwechslung. Es war ein Verlassen dieser Sicherheit und Zugehörigkeit. Es bedeutete Trennung und Ablehnung. Damals war es nur zu wahrscheinlich, dass die Entscheidung für Jesus Ablehnung mit sich bringen würde. Für die große Mehrheit der Juden damals war Jesus ja eben nicht der Sohn Gottes oder der Messias, sondern ein Irrlehrer, der Gott gelästert hatte. Sehr deutlich kommt das zum Beispiel raus in Matthäus 26, Vers 65. Dazu riss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert, was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Wir lesen in der Bibel auch davon, wer Jesus nachfolgte, der erlebte Verhöre, Verbote und Verfolgung. Als Beispiel haben wir da Apostelgeschichte 4, 5 bis 7 und Vers 18, wo es heißt: Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas der Hohepriester und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchen Namen habt ihr das getan? Und dann Vers 18: Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in den Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Teilweise begab man sich sogar in Lebensgefahr, wenn man sich für ein Leben mit Jesus entschied und das auch bekannte. Dafür ist Stephanus ein Beispiel, der seinen Glauben bekannte und der daraufhin gesteinigt wurde. Jesus selbst war außerhalb der Stadt, außerhalb der Volksgemeinschaft. Er wurde abgelehnt, verachtet, verfolgt. Darauf bezieht der Autor vom Hebräerbrief sich, wenn er vom Hinausgehen schreibt. Das war also nichts Einfaches. Für uns heute ist es ja unvorstellbar. Wir können einfach umziehen und gehen vielleicht in eine andere Stadt, in ein anderes Haus, in eine andere Wohnung. Damals lief das nicht so. Man hatte sein Haus, dort lebte man, dort wuchs man auf, dort wurde man alt, dort starb man irgendwann. Aus dem Stadt, aus dem Lager hinauszugehen, war nichts, was man mal ebenso entschied. Nein, Jesus nachzufolgen, das konnte und das kann bedeuten, wertvolle Freundschaften zu verlieren. Aus der Familie ausgestoßen zu werden. Den guten Ruf im Ort zu ruinieren. Die Lebensgrundlage zu verlieren. Das kostete und kostet etwas. Und doch ist da diese klare, so optimistisch anmutende Aufforderung, lasst uns also hinausgehen. Warum kann der Autor das so schreiben? Weiß er nicht, was da auf dem Spiel steht? Ich glaube, dass es nur einen Grund gibt, dass er das so schreiben konnte. Weil das da draußen Jesus Christus war. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Sohn Gottes und der von Gott gesandte Retter, der Messias. Deswegen kann der Autor schreiben, lasst uns hinausgehen zu ihm. Die Leser damals und wir heute wurden hier dazu herausgefordert, die Sicherheit und Geborgenheit, die man sich im Leben aufgebaut hat, zu verlassen, um eine andere Sicherheit und Geborgenheit bei Jesus zu finden. Das eine aufzugeben, um das andere zu bekommen. Beziehungsweise das aufzugeben, was einem vielleicht weniger wichtig geworden ist, für das, was einem wichtiger geworden ist. Das erinnert uns an die Gleichnisse vom Schatz im Acker in Matthäus 13, 44 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Da ist dieses bereitwillige, freudige Aufgeben von etwas für etwas ungleich Größeres, Besseres. Das Zitat von Jim Elliot kommt in den Sinn. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er das gewinnt, was er nicht verlieren kann. Zu Jesus dürfen wir aber aus noch einem Grund herausgehen. Und davor vielleicht noch ein paar Sätze zur Sicherheit. Ich fand das echt total passend, wie Ilona vorher davon erzählt hat, wie sicherheitsbewusst oder bedürftig wir hier in Deutschland sind. Das ist eine Einschätzung, die ich teile, auch als jemand, der im Ausland aufgewachsen ist. Ich muss da immer an die Geschichte, an den Vorfall 2011 denken, als es da in Japan das große Erdbeben gab und dann auch die ganze Geschichte mit dem Atomkraftwerk Fukushima war. Wir wurden damals auf die Entscheidung der Mission hin evakuiert und dann waren wir in Deutschland und sahen jeden Tag die Nachrichten. In Deutschland wurde alles hochgespielt, in Japan wurde alles runtergespielt und dann haben wir so mitbekommen, was sich so in Baden-Württemberg abspielte, wie da so auf einmal massenhaft Geigerzähler gekauft wurden, wegen der großen Angst, dass die Strahlung ja irgendwie bis nach Deutschland kommen könnte, über die halbe Weltkugel, dass manche politische Entwicklungen stattfanden und dass heutzutage die meisten Atomkraftwerke abgeschaltet sind und wir auf andere Art und Weise Strom produzieren. Wir sehen selbst unser Sicherheitsbedürfnis und führt uns nicht immer in die beste Richtung. Und ich glaube, deswegen ist etwas ganz Wertvolles.